So, ihr könnt ja das, wo ich auf dem Schlauch stehe, rausschneiden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, klar.
Ich lösche mal direkt deine Spur.
Young Urban Anesthesiologists. Der Anästhesiologie-Podcast aus Göttingen.
Herzlich willkommen zur Folge 41. Heute soll es um Vaporen gehen. Das ist ein Thema, was wir die ganze Zeit schon vor uns hergeschoben haben. Und wir sind in dem Fall der Ralf in München. Sag mal hallo.
Hallo.
Hallo. Und der Clemens. Clemens.
Hast du gesagt, jetzt nach aus Göttingen. Hallo.
Nein, dass du aus Göttingen kommst, ist klar.
Du musst aus Göttingen zeigen.
Und ich bin Ingmar, also quasi das gewohnte Trio. Alles beim Alten. Was auch beim Alten ist, sind die Fortbildungspunkte, die es auf der Homepage gibt. ains.umg.eu/podcast. Und ein Codewort gibt es irgendwann im Laufe der Folge hier dazwischen gestreut. Heute Thema Vaporen. Kurzer Überblick in das Thema. Wir hatten ja so ein bisschen physikalische Grundlagen in den letzten Folgen gelegt. Und jetzt müssen wir über die Vaporen sprechen, die diese ganzen Gesetzmäßigkeiten am Ende zur Anwendung bringen. Und wer die ganzen Gasgesetzfolgen noch nicht gehört hat, das setzen wir so ein bisschen voraus. Also es lohnt sich wahrscheinlich, das nochmal nachzuhören oder darüber nochmal sich Gedanken zu machen. Wir werden ganz viele Begriffe nutzen, die wir einfach in der Kürze der Zeit nicht nochmal in der ausführlichen Art und Weise erklären wollen oder können, wie es in den vorangegangenen Folgen passiert ist. Das ist das. Vaporen sind quasi die Teile, mit denen wir unsere Anästhetika oder Narkose, Gase oder Dämpfe oder diese Substanzen erstmal in eine Form bringen, mit der wir sie überhaupt einatmen können. Das ist so der große Überblick, den wir an der Stelle da schaffen wollen. Und die erste dokumentierte Narkose damals, Stichwort Etherdome und Morton, da ist ja auch Äther angewandt worden, und da hat der William Morton hat da so eine Flasche konstruiert, mit dem er den Äther, den er in dieser Flasche hatte, dem Patienten zur Einatmung irgendwie zuführen konnte. Und im Prinzip haben wir das schon mit dem ersten Vapor zu tun. Man konnte dann eben den eigentlich flüssigen Äther dann über die Atemwege aufnehmen und hat dann die entsprechende Wirkung da verzeichnen können, die ja offensichtlich kein Humbug war, also zumindest das geflügelte Wort dazu. Es gibt dann so ein bisschen Weiterentwicklungen oder ja, so ein großes Wort, aber das Stichwort ist die Schimmelbusch-Maske, die dann eben nach dem Herrn Schimmelbusch benannt ist und für Äther und Chloroform eingesetzt wurde. Das war im Prinzip, man kann sich das heutzutage vorstellen, wie so eine ganz normale Atemmaske, die wir für die Beutelmaskenbeatmung brauchen. Und dann nimmt man den weichen Plastik oder den harten Plastikkern nimmt man raus und macht so ein kleines Gerüst darauf, in das man ein Tuch einspannen kann, das man dann kontinuierlich oder ja eben so pulsatil mit seinen narkotisierenden Substanzen betropfen kann. Also ein völlig offenes System, wo sowohl Patient als auch Anwender gehörige Mengen von den Substanzen irgendwie mitkriegen. Wenn man das rein technisch betrachtet, sind das sogenannte Draw-Over-Vaporen, also wo man irgendwie so einen negativen Druck anwendet, also man saugt die Atemluft durch das getränkte Tuch durch und reißt dann aus dem getränkten Tuch dann eben sein Äther oder sein Chloroform mit in die Atemwege. Das ist ein ja ganz einfaches Prinzip der Anwendung von Substanzen eben dann im Atemweg. Das sollte mein Einstieg sein in die wunderbare Welt der Vaporen. Vielleicht müssen wir jetzt noch eigentlich, also was ich ja noch nicht gemacht habe, ist richtig zu erklären, warum wir überhaupt da irgendwie technische Geräte brauchen, um am Ende einen Vapor, einen Dampf oder ein Gas, sage ich hier nur mit Bauchschmerzen, zu erzeugen. Will einer von euch da hardcore reingrätschen?
Also ich kann mal versuchen, wir müssen ja, du hast ja jetzt gesagt, die Grundlagen haben wir letztlich schon in den anderen Folgen oder in den letzten Folgen erläutert und setzen die auch ein bisschen voraus. Aber grundsätzlich kann man einmal ja nochmal wiederholen. Also es gibt ja eben die Vaporen, die wir brauchen, um aus den flüssigen Narkoseflüssigkeiten, also zum Beispiel Sevofluran oder ähnlichen, dann einen Narkosedampf zu machen. Und jede dieser Narkose, also dieser volatilen Anästhetika, hat ja eine kritische Temperatur, über der sie nur noch als Gas zur Verfügung steht. Und das ist ganz unabhängig. Jetzt habe ich mich doppelt.
So müsste es wieder weg sein.
Klingt besser jetzt, ja.
Sorry. Wir sind wieder in so einer Remote-Aufzeichnungssituation, pandemiebedingt. Wir sitzen alle an unseren Schreibtischen, getrennt voneinander. Und deswegen müssen wir ein bisschen Abstriche machen, wie Ärzte in Pandemiezeiten manchmal sagen. Abstriche sind cool.
Also was man festhalten kann, ist, dass die volatilen Anästhetika über einer gewissen Temperatur, ganz unabhängig vom Umgebungsdruck, in den gasförmigen Zustand übergehen. Und ja, im Prinzip können die dadurch sowohl in flüssiger als auch in gasförmiger Form ja, da sein, eben abhängig von der Temperatur. Und was dann entsteht, ist ja letztlich ein Zustand, wo eben das volatile Anästhetikum in den gasförmigen Zustand übergeht. Und der nächste wichtige Begriff, den man da kennen muss und den wir ja auch in den letzten Folgen schon erläutert haben, ist die Dampfsättigung, also der Sättigungsdruck des volatilen Anästhetikums. Ganz einfach gesagt ist es ja so, dass jede Flüssigkeit, sei es auch Wasser oder sonst welche Flüssigkeit, die Tendenz hat, in gasförmigen Zustand überzugehen und eben evaporiert. Und das ist abhängig einerseits von der Temperatur der Flüssigkeit, auch von der Oberfläche der Flüssigkeit und kann man sich dann so vorstellen, wenn man zum Beispiel jetzt einen Topf mit Wasser hat und den Topf mit Wasser bei Raumtemperatur auf dem Herd stehen hat, dann ja, fliegen quasi, evaporieren auch kleine Wassermoleküle, die die Tendenz haben, gasförmig zu werden und üben einen Druck auf das umgebende Gefäß aus, also in dem Fall zum Beispiel auf den Deckel des Topfes. Und wenn man jetzt die Temperatur erhöht, dann evaporieren eben mehr Wassermoleküle und werden gasförmig. Und so ähnlich ist es auch bei den volatilen Anästhetika, sodass sie eben unterschiedliche Temperaturen haben, ab denen sie dann eben gasförmig werden und einen Druck ausüben auf das Gefäß, in dem sie sich befinden. Und dieser Dampfsättigungsdruck, der dann eben entsteht auf das Gefäß, ist wie gesagt abhängig insbesondere von der Temperatur. Und der ist dann für jede einzelne Substanz, die wir so in der Anästhesie benutzen, also sei es jetzt Sevofluran, Desfluran oder ältere Substanzen wie Halothan, Enfluran und so weiter, unterschiedlich und ist quasi eine Eigenschaft der Substanz, die nicht veränderlich ist in dem Sinne.
Dass das relevant ist, sieht man ja auch zum Beispiel am Lachgas, was ja, wenn man oder wer mit Lachgas arbeitet, das kommt ja üblicherweise aus der Wand oder aus irgendwelchen Gasflaschen. Da sieht man auch, oder kann man sich vorstellen, wie da der Dampfdruck eben ist, dass der eben deutlich anders ist, weil er eben bei Raumluft eben vollständig in der evaporierten Phase vorliegt. Das ist eben der große Gegensatz zu den Substanzen, die wir ansonsten in aufwendig konstruierte Verdampfungsgeräte schütten müssen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal genauer.
Ja, Clemens muss uns jetzt noch erklären, warum wir denn jetzt dann eigentlich den Verdampfer brauchen. Das war jetzt die Grundlage. Aber das war jetzt so die Basics, aber warum brauchen wir denn jetzt eigentlich den Verdampfer? Warum können wir es nicht wieder so machen, dass wir einfach so ein bisschen tröpfchenweise das Sevofluran zum Beispiel in unser Kreisteil einspannen und dann ab und zu müssen wir es aufpassen?
Das ist eine wichtige Frage, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel die Dampfdrücke der verschiedenen volatilen Anästhetika anschaut, zum Beispiel vom Sevofluran, wenn man das bei 20 Grad Celsius, also sagen wir mal eine Plus-Minus-Temperatur, die man so im OP-Saal hat, je nachdem, wer gerade operiert, dann hat das Sevofluran zum Beispiel einen Dampfsättigungsdruck von 157 Millimeter Hg. Und wenn man das dann sich quasi anschaut, wie viel Volumenprozent das bedeuten würde, in der, also wenn man das jetzt einfach nur so quasi mit anschließen würde an den Beatmungskreislauf, dann hätte man eine deutlich höhere Konzentration in der Atemluft, also sowohl in der inspiratorischen Atemluft, als man eigentlich, sagen wir mal, klinisch sinnvoll gebrauchen wollen würde, ohne den Patienten ernstzunehmend zu gefährden. Und um das quasi abzumindern und quasi nur die gewünschte Konzentration zuzuführen, braucht man eben die Vaporen, die, ja, einfach gesagt, zur Verdünnung eben dann beitragen und dann das klinisch anwendbar machen. Würdet ihr sagen, dass das ungefähr so zutrifft?
Ja, ich finde, man kann nochmal erwähnen, dass wir halt bei dem Volumenanteil wirklich im zweistelligen Bereich wären. Also je nach Gas zwischen 20 und 30 Prozent, also deutlich, deutlich mehr als das, was wir so nehmen würden. Das heißt, wenn man es so nehmen würde, würden wir einfach jeden Patienten sofort umbringen oder zeitnah. Ja. Und dass wir halt aus ökonomischen Gründen, damit wir nicht extrem hohe Frischgaszufluss machen müssen, dass dann halt sich jemand immer gedacht hat, okay, da bauen wir doch mal einfach mal so ein Ding, was das vielleicht ein bisschen ökonomischer, besser und steuerbarer macht. Du wolltest auch noch was sagen.
Genau.
Ja, genau. Also für mich war das Stichwort der Steuerbarkeit das Relevante, weil wir über die Steuerbarkeit dann ja genau das erreichen, nämlich, dass wir keine toxischen Dosierungen verwenden.
Lass uns heute mal versuchen, die Leute nicht umzubringen.
Ja, genau. Und wie du es dann sehr schön gesagt hast, aus ökonomischen Gründen. Wir können einfach auch mit wenig, also wenn wir es besser steuern können, können wir die Leute auch billiger umbringen. Da brauchen wir nicht so viel Frischgas. Genau, das ist halt eben, die Konzentrationen sind halt weit über den klinisch erforderlichen Werten. Du hast in deinem Vapor, also das Grundprinzip, vielleicht kommen wir da jetzt irgendwie drauf, du hast, wenn man Sevofluran auftanken möchte oder auffüllen möchte, dein Vapor, und dann gehst du an deinen Apothekenschrank und holst da eine Flasche Sevofluran aus. Und das ist üblicherweise so eine braune, ja, und meistens ist es eine Kunststoffflasche, und da ist eindeutig eine Flüssigkeit drin. Und so wie Clemens es am Anfang gesagt hat, dieser Flüssigkeitsspiegel oben drüber, da ist, da schwimmen auch oder da fliegen auch Sevofluran oder eben welches Narkosemedikament man da eben auch da gerade drin hat, da fliegen diese Moleküle hin und her. Und wir müssen irgendwie Bedingungen schaffen, in denen wir genau wissen, wie die Konzentrationen zu jedem Zeitpunkt in diesem Vapor sind. Wir wissen, die flüssige Phase besteht ausschließlich aus den Sevofluran-Molekülen und diese Gasphase, da sind eben auch Sevofluran-Moleküle mit drin, aber das ist abhängig von der Temperatur, wie viele das sind. Also wie viele von der Oberfläche des Flüssigkeitsspiegels der Sevofluran-Flasche am Ende verdampfen, verdunsten und dann eben sich in dieser Gasphase oben frei bewegen. Und um da hinzukommen, gibt es so ein paar technische Besonderheiten.
Sprich, das Erste, was der Vapor, also der Verdampfer, machen soll, ist Temperaturkontrolle. Richtig?
Genau. Das ist für, also das ist eine wesentliche Aufgabe, Temperaturkontrolle oder Temperaturkalibrierung. Da kommen wir dann vielleicht an der Stelle schon direkt zu so einem Sonderfall, wenn wir über das Desfluran sprechen.
Man muss sich ja klar machen, dass die verschiedenen volatilen Anästhetika verschiedene Siedepunkte haben. Das Problem beim Siedepunkt ist ja, dass wenn man eine Flüssigkeit kocht, geht sie komplett in den gasförmigen Zustand über und ist dadurch dann natürlich auch schlecht steuerbar unterm Strich. Und wenn man sich das anschaut für unsere, sagen wir mal, gängigen volatilen Anästhetika, also auch da wieder Sevofluran, das hat einen Siedepunkt bei, sagen wir mal, normalen Umgebungsbedingungen, sprich also auf Meeresspiegelhöhe von 58,6 Grad Celsius. Das sind ja Temperaturen, die wir im Idealfall im OP-Saal nicht erreichen sollten. Und deswegen ist eigentlich das Kochen dieser Flüssigkeit, also des Sevoflurans, bei normalen Umgebungsdrücken nicht das Problem. Wenn man sich das Ganze aber für Desfluran anschaut, dann sieht man, okay, auf Meereshöhe, hat das Desfluran einen Siedepunkt von 22,8 Grad. Und alles, was darüber hinaus liegt, da liegt das Desflurane komplett gasförmig vor und wäre dadurch in den klassischen Verdampfern, die wir euch gleich noch im Detail erklären wollen, sehr schlecht steuerbar und würde sehr früh dazu führen, dass man deutlich toxische Konzentrationen nimmt. Und das ist auch der Grund, warum man für Desfluran also einen anderen Verdampfertyp braucht, den wir euch später auch noch im Detail vorstellen wollen, der im Prinzip ganz anders funktioniert als der Verdampfer, den man zum Beispiel für Sevofluran oder Isofluran. Und der Trick dabei ist, dass man das Desfluran im Prinzip erhitzt und komplett in den gasförmigen Zustand übergehen lässt und es dann ja mehr oder weniger verdünnt mit Frischgas. Wie genau das funktioniert, das können wir ja gleich noch im Detail machen, aber das ist quasi nur schon mal der Cliffhanger.
Da würde ich gerne kurz reingrätschen, weil ich glaube, das bin mir nicht sicher, ob man das verstehen lassen kann mit, dass es komplett gasförmig ist. Weil jetzt haben wir es schon angerissen, jetzt können wir es auch machen. Also Desfluran ist ein extra Verdampfer, der Strom braucht, und das ist die Frage, warum der jetzt eigentlich Strom braucht, die einem gestellt werden kann, je nach Prüfungssituation, und das ist halt unter anderem für die Erhitzung. Denn das Ganze sollte nämlich konstant auf 39 Grad erhitzt und das wird unter 2 Atmosphären Druck da drin gelassen. Und da wird ein Teil von dampfförmig sein. Und es wird aber auch ein Teil flüssig sein. Also zumindest ist es in meinen Illustrationen so. Und der große Unterschied, und das jetzt haben wir ein bisschen zu weit vorgegriffen fast, würde ich sagen, aber wir haben es jetzt halt schon mal aufgemacht, den Topf.
Den Dampftopf.
Ja. Also es wird auf 39 Grad erhitzt, also über über den Siedepunkt, aber durch den höheren Druck kann halt trotzdem noch ein Teil flüssig bleiben. Und dann drehe ich halt an meinem Vaporrad, um das da reinzudrehen, und vom Druck aus der Verdampferkammer wird praktisch da ein Stück rausgelassen. Das ist anders als in dem normalen Standardprinzip, sage ich mal, wo der Frischgasfluss eine ganz große Rolle spielt, sondern in dem Fall ist der Druck, der in der Verdampferkammer herrscht, derjenige, der das Ganze dann da raustreibt, sage ich mal. Und so mische ich das dann zu. Also es sind so ein paar kleine Unterschiede, und das wird dann auch als Gas Vapor Blender bezeichnet.
Es geht am Ende darum, kontrollierte Bedingungen zu schaffen. Und das ist die Besonderheit beim Desfluran, dass man das eben nur schafft oder am sinnvollsten schafft, wenn man die Temperatur eben über ja die Raumtemperatur irgendwie anhebt auf einen ganz definierten Wert. Und damit ergeben sich dann noch ein paar Feinheiten. Aber jetzt sind wir schon eigentlich beim Spezialfall. Und Ralf, du hast jetzt gerade irgendwie den Gas Vapor Blender erklärt, als Gegenmodell oder als Weiterentwicklung oder als Spezialfall der Vaporen. Willst du vielleicht auch noch den Klassiker erklären? Also was wir eigentlich mit dem ganzen Rest machen?
Ja, der Klassiker ist die Schimmelbuschmaske.
Genau. Back to the roots.
Ich finde, da kann man vielleicht nochmal, du hattest das vorhin im Prinzip schon gesagt, aber das kann man vielleicht nochmal kurz einstreuen, dass es im Prinzip so drei Hauptmöglichkeiten gibt, irgendwie Dampf in die Lunge zu befördern. Einmal beim spontanen Patienten mit diesem Draw-Over-Prinzip, also die Schimmelbuschmaske, und dann die anderen beiden sind halt für beatmete Patienten. Und das ist jetzt dann zum einen der Variable Bypass Vaporizer, VBV. Und dann gibt es später noch ein anderes System, wo das bedarfsgerecht das Inhalativum ins Atemgas injiziert wird. Das sind diese, auch manchmal als DIVA abgekürzt. Dazu dann später mehr. Also jetzt erstmal die klassische Version, wie man sie am häufigsten antrifft. Der Variable Bypass Vaporizer. Der Frischgasfluss wird geteilt in den Hauptstrom und in den Nebenstrom. Und da wo die Magic passiert, ist im Prinzip der Nebenstrom oder der Nebenfluss. Denn der ist zum einen deutlich kleiner, und das wird dann in diese Verdampferkammer reingeleitet, das Gas. Also der Frischluft, einfach der Sauerstoffgemisch, wie auch immer wir es machen. Und kommt da praktisch mit dem Gas in Kontakt. Und hinter dieser Verdampferkammer ist jetzt unser Regelventil. Und das erlaubt uns diese variable Zumischung von dem Ganzen. Also mit diesem Regelventil sage ich, wie viel kommt vom Nebenfluss zum Hauptfluss am Ende wieder dazu, wenn sich es vereinigt. Und da ist letztendlich dann auch praktisch das wie heißt denn das Rad jetzt da oben nochmal? Also das, was ich oben am Vapor drehe.
Nennen wir es das Wählrad.
Das ja. Wählrad, genau. und durch diesen anderen Aufbau ist im Prinzip das jetzt Frischgasfluss abhängig im Vergleich zu dem, was wir vom Desfluran vorhin hatten.
Also, ich versuch's auch nochmal mit meinen. Also ich.
Ja, bitte.
Das, was du gesagt hast, ist alles richtig. Ich versuche nur Redundanz zu schaffen, um es mit eigenen Worten auch nochmal zusammenzufassen. Also du hast deinen Frischgasfluss, den teilst du auf in einen Teil, der über eine gesättigte Anästhetika-Phase durchströmt. Und in einen Frischgasfluss, der da eben, oder so ein Bypass, der da eben dran, ganz normal dran vorbeiläuft. Der hat mit Narkosegas nichts zu tun. Und die Anteile von dem, oder ich kann an dem Abschnitt, der durch mein Anästhesie-Gas-Gemisch durchströmt, da habe ich ein Drehrad, und zwar am Ende, und da kann ich einstellen, wie viel Prozent von diesem Gemisch, zum Beispiel bei Sevofloran irgendwas so zwischen, vielleicht so um die 2% wäre irgendwie vielleicht total sinnvoll, dem Hauptstrom wieder beigemischt wird. Also wie viel Prozent einer gesättigten Sevofluran-Mischung oder eines Sevofluran-Dampfes, Sevofluran-Gases am Ende dem Hauptstrom wieder beigemischt werden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich klar macht, dass in dem einen Schenkel, also wenn wir so diese Weiche haben, in die eine Richtung geht stinknormaler Frischgasfluss und die andere geht durch eben diese gesättigte Sevofluran-Phase. Und dann entscheide ich hinten mit einem Drehrad, wie viel Prozent oder wie die prozentualen Verteilungen sind zwischen dem Frischgasfluss und dem Sevofluranfluss. Und da kann ich dann eben 2% einstellen. Und dann kommen am Ende 98% Frischgas plus 2% Sevofluran da hinten raus. Das ist das, so oder so habe ich mir immer diese variablen Bypass-Vaporen, Kammerverdampfer vorgestellt. Passt das?
Ja. Ja, du hast nochmal vielleicht um Verwirrung zu verhindern. Du hast es sehr schön erklärt. Das, was du einmal kurz Bypass genannt hast, meinte ich jetzt mit dem Hauptfluss. Das kommt, glaube ich, mal darauf an, wie man jetzt fragt, warum man das drehen will. Aber der Teil, der halt eben nicht an dem Sevofluran oder dem inhalativen Anästhetikum vorbeifließt. Das kann man jetzt als Bypass verstehen, weil da im Prinzip das ja gebypassed wird oder halt der Hauptfluss, weil da der Hauptteil des Gases entlang geht.
Ja.
Sofern ich meine Narkose halbwegs normal mache.
Ist eine Frage der Perspektive.
Ja.
Das heißt, hier kommt schon mal unser erstes Prinzip zum Tragen, eben, dass das flüssige Narkosegas in seinen gasförmigen Zustand übergehen möchte, abhängig von der Temperatur, und dann strömt frisches Gas dran vorbei und sättigt sich eben mit diesem volatilen Anästhetikum und wird dann über den Hauptfluss verdünnt und dann dem Patienten zugeführt. So könnte man es doch sagen, oder?
Ja.
Also, Sevofluran ist ja in der Kammer drin und dann fließt Frischgas dran vorbei, und je nachdem, wie viel Frischgas dran vorbeifließt, ist so, so reichert sich dann quasi auch das volatile Anästhetikum in diesem Frischgas an und wird dann eben verdünnt mit dem Hauptstrom in der entsprechend eingestellten Konzentration dem Patienten zugeführt. Und das ist quasi jetzt der ganz simple Mechanismus, der dem Ganzen zugrunde liegt. Was man jetzt aber noch wissen muss, ist, dass diese Geräte, also diese Vapore, diese Verdampfer, noch andere Funktionen haben, die, sagen wir mal, auf physikalische Grundlagen zurückgehen, die im Zusammenhang mit diesen volatilen Anästhetika von Relevanz sind. Und ein Punkt zum Beispiel ist die latente Hitze oder die latente Wärme der Vaporisation. Also wenn etwas verdampft, dann braucht es eine gewisse Energie, um eben diese sehr, sagen wir mal, festen Bindungen der Sevofluran oder Isofluran oder sonst welche Moleküle, die da in sich quasi verbunden sind, um diese Bindungen zu lösen und um eben dafür zu sorgen, dass sie in den gasförmigen Zustand übergehen. Und da bei wird eben Energie verbraucht und diese Energie wird in Form von Wärme freigesetzt. Und das Problem dabei ist, dass ja dann die Flüssigkeit sich abkühlt. Und wenn die Flüssigkeit sich abkühlt, also in unserem Sevoflurane-Fall zum Beispiel, dann von, weiß nicht, 20 Grad nur noch 18 Grad Temperatur hat, dann hat sie auch ein geringeres Potenzial, in den gasförmigen Zustand überzugehen und wäre dadurch dann eben ja im weitesten Sinne unterdosiert, wenn man einfach die Einstellung ansonsten so lassen würde am Drehrädchen, am Wählrad. Und um das zu verhindern, gibt es noch andere Funktionen, die der Vapor, also der Verdampfer, umfasst. Und das ist quasi, dass er Temperatur kontrolliert. Und das macht er, indem er, also die Engländer oder Amerikaner nennen das immer Bimetallic Strip. Das ist so ein kleiner metallischer Streifen, der aus zwei Metallen besteht. Ich glaube, aus Kupfer und einem anderen, was ich jetzt vergessen habe. Und diese Metalle, die dehnen sich aus oder ziehen sich zusammen, abhängig von der Temperatur, in der sie sich befinden, und hängen quasi mit im Hauptfluss mit drin und können dadurch den Hauptfluss beeinflussen. Gleichzeitig messen sie aber in der Flüssigkeit, also in unserem Sevofluran oder in unserem Isofluran oder Enfluran, was nicht mehr gebraucht wird, die Temperatur und verändern sich eben entsprechend und passen also den Hauptfluss dann an und verändern dadurch auch den Zustrom zum Patienten und halten damit im Idealfall die Konzentration konstant, die dem Patienten zugeführt wird. Das klingt irgendwie ein bisschen abstrakt auf den ersten Blick, aber eigentlich kann man sich das ganz gut merken, wenn man sich einfach merkt, dass wenn die Temperatur abnimmt, dann nimmt auch der Sättigungsdruck ab, also der Dampfdruck nimmt dann ab und dadurch werden einfach weniger Moleküle freigesetzt als Dampf und dadurch ist auch die Konzentration dann eben eine andere, die dem Patienten beim Schlafen hilft.
Und was dieses Bimetall jetzt macht, das hast du jetzt aber nicht innerlich vor Augen, weil das habe ich, normalerweise biegen die sich ja dann sozusagen, weil eine Seite sich mehr ausdehnt als die andere oder zusammenziehen und dann verbiegt sich der Draht so ein bisschen.
Genau, das scheint sich zu verbiegen und scheint dadurch auf irgendeine Art und Weise den Frischgasfluss zu beeinflussen und quasi den Widerstand zu erhöhen. Und dadurch wird dann eben mehr Frischgasfluss umgeleitet über den Bypass, also über die Flüssigkeit, über das volatile Anästhetikum. Und dadurch hat man dann auch mehr Flüssigkeit, in dem Fall, wenn es jetzt kälter wird, ja, mehr Flüssigkeit, die dann, mehr Gas, also mehr Frischgas, das sich anreichern kann mit den gasförmigen Anästhetika-Molekülen. Zumindest habe ich das so verstanden, dass das so funktionieren soll.
Ja, es könnte ja den Strom, wenn man das einfach in den Strom hängt und es vorher 50-50 ist und sich es dann entsprechend einfach biegt, sodass der Strom ein bisschen wie geführt wird, wie wenn man so als Kind irgendwie so Bretter in den Fluss gelegt hat.
Ja, genau, eine Schleuse bauen, ja.
Oder also, Damm. Aber das ist natürlich jetzt gemutmaßt.
Das ist bestimmt auch ein Geheimnis von Dräger und von GE und was weiß ich. Wenn man so einen Verdampfertopf mal aus dem Narkosegerät rausnimmt, dann stellt man auch fest, dass das erstaunlich schwer ist, dieses Teil. Wer zu Hause eine Siebträgermaschine stehen hat, der weiß auch, dass Masse und Temperaturstabilität direkt miteinander zusammenhängen und dass das eine wünschenswerte Eigenschaft sowohl von Kaffeemaschinen als auch von Anästhesieverdampfern ist. Also das ist auch was dann bautechnisch da eben gemacht wird. Die sind einfach schwer und damit eben gut isoliert.
Genau, und dadurch führen sie eben dazu, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt in der Flüssigkeit und eben, sagen wir, zu einer gleichmäßigen Verdampfung beitragen.
Ich habe noch einen Faktor, den man auch noch ausgleichen kann und was auch die modernen Narkosegeräte oder die modernen Narkoseverdampfer machen. Wenn man sich vorstellt, dass wir ja keinen konstanten Atemstrom haben, sondern dass wir bei der künstlichen Beatmung, wie wir sie im OP üblicherweise nutzen, ist es ja ein Wechsel von Druckniveaus, von einem hohen Druckniveau auf ein niedriges Druckniveau und das Ganze eben immer im Wechsel hin und her. Planmäßig läuft das zumindest so. Und diese Änderungen des Druckes im Atemkreislauf, die ja spielen eben auch eine Rolle, was den Sättigungsdampfdruck angeht. Auch da verweisen wir wieder auf die physikalischen Gasgesetze, dass eben mit dem Druck die Temperatur korreliert, aber dass das eben auch
ausgleichen kann, dass eben in der Einatmungsphase mit dem hohen Druck die Flussgeschwindigkeiten, die Temperaturkurven, dass sich das eben verändert und auch der Druck in der Verdampferkammer sich dann eben auch mit ändert und damit die Abgabe irregulär werden kann. Und das können moderne Systeme eben auch kompensieren.
Das nennt sich Backpressure, ne? Das meinst du?
Ja, so genau.
Pumping-Effekt. Falls mal jemand fragen soll.
Oder falls man jemanden danach fragen möchte.
Ja, ich wollte sagen, das ist schon eine sehr tiefe Frage.
Das ist schon ein ziemliches
Pipi. Das Thema ist überhaupt sehr, sehr.
Ja, es ist keine leichte tief Kost.
Drin.
Es ist keine leichte Kost.
Dann machen wir jetzt einfach die Faktoren, die den Output beeinflussen, ohne zu doll abzudrehen, oder?
Ja. Ja.
Oder was würdest du schlagen?
Nee, ich überlege gerade, ich rangiere auch gerade irgendwie im Kopf hin und her.
Also wir müssen irgendwann nochmal zu dem anderen Vaporizer-Prinzip kommen, zur Diva.
Ja, dann mach doch einfach hier die DESA-Diva, macht jetzt die Diva.
Benutzt denn irgendeinen Divenschein?
Ist im Prinzip nicht im Zeus ein Diva?
Ja, ich dachte auch.
Also in Göttingen haben wir doch einen Zeus.
Na okay, Entschuldigung.
Saal 15 oder sowas. Für die Nicht-Initiierten.
Aber ich finde, bisher geht's doch, oder?
Ja, es ist halt ein super sperriges Thema, was überhaupt keinen Spaß macht zu hören.
Findet ihr das nicht ein bisschen geil? Ich hatte gar keinen Plan bis vor ein paar Tagen, wie das überhaupt geht. Und ich fand es eigentlich ganz geil. Ich habe es immer noch nicht abschließend verstanden, glaube ich, aber irgendwie sind mir einige Lichter aufgegangen. Ja, euch alter Hase kann natürlich nichts mehr shoppen.
Nichts.
Folgende Schlagworte haben wir doch jetzt schon gebracht. Wir haben jetzt geredet über verschiedene Systeme. Wir haben erklärt, dass es Evaporation gibt. Wir haben noch nicht das mit den Partialdrücken erklärt, wobei wir das ja natürlich in den anderen Folgen hatten, auch bei den Gas Laws. Und dann MAC und so weiter haben wir ja letztlich auch, also müssen wir jetzt vielleicht nicht auch nochmal machen, ne? Dann haben wir gesagt, dass sie verschiedene Properties haben, die volatilen Anästhetika. Wir haben Latent Heat erklärt. Wir haben so ein bisschen über die Konduktivität des Materials gesprochen, dass es gut ist, auch bei Kaffeemaschinen. Wir haben den variablen Bypass erklärt. Wir haben Splitting Ratio zumindest angeschnitten und auch diesen Strip, der die Temperatur kontrollieren soll. Und jetzt haben wir eigentlich alles gesagt. Jetzt kann Ralf noch kurz.
Ich mache Diva. Ich krieg's noch nicht hin, mich zu konzentrieren wie parallel. Aber ich glaube, ich hab's gleich. Vielleicht brauchen wir Anläufe. Wir hatten vorhin ja schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Vaporizer-Systeme gibt. Der Varial Bypass Vaporizer ist der, den wir für Sevoflurane jetzt mehrfach irgendwie erläutert hatten, mit dem Hauptfluss, dem Nebenfluss, und da haben wir ab und zu dann einen Bypass mal für beides verwendet. Und dann gibt's noch den Measured Flow Vaporizer, und das ist im Prinzip das, wie es auch, wenn man gar nicht wüsste, wie man sowas bauen sollte, dann ist das der Gedanke, der mir als erstes kommen würde. Im Prinzip eine direkte Injektion der volatilen Anästhetika in den Atemgasstrom. Also sozusagen der Tropfen, einfach, wo man sagt, oh, ich möchte so viel haben, dann mache ich jetzt einen Tropfen in den Atemgasstrom rein. Das ist natürlich technisch ein bisschen schwieriger umzusetzen. Und woher der Name Diva jetzt auch kommt, das ist direkte Injektion volatiler Anästhetika, ist wohl auch ein Patent von Dräger. Es gibt noch ein ähnliches System, das heißt Alpha, und dann gibt es auch noch eine Aladdin-Kassette, das finde ich ganz besonders schön. Also technisch großer Unterschied von den Measured Flow Vaporizern zu den vorgenannten, also den Varial Bypass Vaporizern, ist, dass hier der Frischgasfluss nicht die treibende Kraft ist. Das ist vollkommen egal, wie der ist, und das ist auch ganz praktisch für unsere Minimal Flow Sachen. Denn bei dem Varial Bypass Vaporizern ist es so, dass das Frischgasfluss abhängig ist, weil eben hohe interne Widerstände in diesen Vaporizern sind. Und das haben wir jetzt alles nicht, weil wir injizieren ja direkt da rein. Das funktioniert so, dass eine gewisse Gasmenge über verschiedene Tanks geht, irgendwie vom Gasreservoir zum Pumpentank, zum Dosiertank, in die Evaporationskammer. Ist, glaube ich, letztendlich auch egal. Es wird ventilgesteuert dahin gebracht und ist am Ende in der beheizten Verdampferkammer, wo es komplett gesättigt wird mit dem Dampf von dem jeweiligen Inhalationsanästhetikum und dann über einen Flow-Sensor gesteuert dieser Dampf dem Atemstrom des Patienten zugeführt wird. Also es wird der Flow gemessen und dann kann man einfach schon, ja, okay, so und so viel müsste dann da rein, damit diese Menge, die ich vorher eingestellt habe, in Prozent jetzt im Atemgas vorhanden sind. Ich denke, das ist so die Version, wie sie noch nicht zu komplex und trotzdem halbwegs die wichtigsten Dinge abdeckt.
Ja, also
Pitfalls.
Der wesentliche Unterschied ist eben, dass man da nicht den Frischgasfluss direkt trennt, sondern dass man in den Frischgasfluss eben das reintropft oder irgendwie einbringt und das eben über ein kalibriertes oder geeichtes Verfahren. Das macht man bei Desfluran zum Beispiel. Oder?
Ja, man, letztendlich geht das auch für alle gängigen. Nur mit dem Desfluran ist es halt nochmal ein bisschen ein paar Besonderheiten und es bietet sich dafür an, weil man das halt eh schon anders machen muss mit Desfluran.
Gute Gelegenheit für ein Codewort.
Vapor.
Vaping-Referenzen sind eigentlich angebracht.
Ja, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. Vielleicht kriegen wir dafür eine ganze Menge neue Zuhörer, weil die Leute denken, dass wir halt den Vapern irgendwas erklären.
Ja, tun wir ja auch im Wesentlichen.
Weitesten Sinne stimmt das ja auch.
Ja.
Kannst auch Sivo reinmachen.
Ja. We get it, you vape. So heißt die Folge. Codewort Vapor ist zu einfach, oder? Ach, warum eigentlich nicht?
Na, ansonsten machst du halt Diva.
Diva, genau. Ja, Diva finde ich gut. Also Codewort für diese Folge für wertvolle CME-Punkte ist Diva. Ende der Durchsage.
Das ist auch wahrscheinlich schon fast das Wertvollste daran.
Ja, Clemens kämpft hier in der Zwischenzeit mit seiner Technik. Das mit dem Homeoffice klappt nach 2 Jahren fast. Erfolgskontrolle für diese Folge. Um das Gelernte sicher anwenden zu können, machen wir jetzt ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr befindet euch in einem Flugzeug ohne Druckkabine und ihr seid ungefähr auf 8848 Meter, also ungefähr Gipfel des Mount Everest. Und ihr beginnt jetzt einen Parabelflug, geht in einen schwerelosen Zustand. Dabei habt ihr einen Sevofluran-Verdampfer dabei, einen variablen Bypass-Verdampfer, wie vorhin besprochen. Den habt ihr aber nicht mit Sevofluran gefüllt, sondern mit Desfluran. Und den kippt ihr jetzt um 45 Grad. Und möchtet jetzt einen Patienten damit narkotisieren, so wie jeden Tag quasi. Die Frage ist, müssen wir irgendwas anders machen als sonst oder ist alles so wie immer? Und diesen kleinen Grenzbereich der Vaporentechnik nochmal auszuloten, wollen wir jetzt nochmal so ein paar kleine, einen kleinen Exkurs machen.
Das heißt, wir können ja mal zusammenfassen, was läuft denn da jetzt alles schief? Ja? Also welche Unterpunkte muss man da jetzt beachten? Also erstens, klar, der Tank hängt schief, das ist schon mal schlecht. Aber wir können ja mal vorne anfangen. Also wir sind jetzt auf einer anderen Höhe als dem Meeresspiegel.
Ja.
Und auf dieser Höhe herrscht ein anderer Luftdruck.
Ja, welchen Einfluss hat der Luftdruck auf die Arbeitsweise deines Vapors? In der Physik muss man sich also dann immer einfach machen, sein Modell, sein Problem in kleine Stücke zerhacken und vereinfachende Annahmen tätigen. Also wir benutzen mal einen Sevofluran-Vapor, der ist mit Sevofluran gefüllt und steht gerade und ist aber eben nicht auf Meereshöhe, sondern deutlich höher, also mit einem niedrigeren Atmosphärendruck. Das passiert dann.
Ja, ich hatte jetzt gerade, dass Clemens jetzt
antwortet. Ich werde das auch gleich beantworten. Wartet mal ganz.
Ja. Ja, okay. Ja, wir warten.
Ich werde das weiter ausbauen.
Ja.
Aber so ab und zu mal so eingespielt, das ist durchaus erheiternd.
Die Leute werden sich erschrecken, ob sie nicht irgendwas gerade abgerissen haben. Okay, während Clemens liest, können wir ja nochmal über das Problem sprechen, wenn die Bude schief hängt.
Ja.
Also, man sagt nicht über 45 Grad zur Seite kippen. Ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht schon mal irgendwann, also ich nehme den ja gar nicht so häufig aus dem Gerät überhaupt raus.
Mhm.
Aber 45 Grad ist natürlich eine enge Sache. Deswegen gibt es eigentlich auch sonst Transportsicherung, alles gut, alles ist geschlossen. Es kann aber eben sein, dass, wenn ich ihn kippe, dass der flüssige Anteil vom Servo da oben in das System kommt, wo es halt nicht sein soll und da praktisch dann gefährlich hohe Konzentrationen rauskommen können und ich das dann auch gar nicht mehr merke. Das ist so die rein bildlich gesprochene Variante.
Ja, und der Vapor ist eben davon abhängig, dass es einen definierten Bereich gibt, in dem die Gasphase ist und einen Bereich, in dem die Flüssigkeitsphase ist. Und wenn ich den halt schräg halte, dann schwappt eben die flüssige Phase in einen Bereich, wo eigentlich die Gasphase hingehört. Damit droht eine höhere Konzentration irgendwie in den Atemkreislauf zu gelangen.
Ja. Gleiches Problem wäre übrigens auch, wenn ich das Ding übervoll mache, wenn ich es zu gut meine mit dem Nachfüllen.
Genau. Deswegen haben die so eine Einstellung oder häufig die mit einem T markiert ist, das ist die Transportsicherung. Dann kann man die rausnehmen und dann läuft das, also sollte das dagegen gesichert sein.
Achso, okay. Ja, dann kann man im Prinzip jonglieren damit, sagst du.
Ja, dann kann man sie aus Hubschraubern werfen. Das ist sehr wichtig.
Die müssen übrigens auch von innen richtig beschichtet sein beim Servo, sonst kann sich Flusssäure bilden.
Ja.
Wenn die mit den Metallionen in Kontakt kommen.
Ja.
Also das Servo. Und Flusssäure messen wir nicht in unserem Standard-Narkosegerät und hat durchaus deletäre Folgen auf das Lungenepithel. Da kannst du auch nicht mehr mit Bridge to ECMO. Da
muss man schon schnell sein mit der ECMO.
Okay, Clemens.
Also, grundsätzlich haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass der Dampfdruck ganz unabhängig davon ist, wie die Umgebungsdruck, wie der Druck ist. Das heißt, jetzt ist der Druck gesunken. Wir sind jetzt auf, sagen wir mal, 8848 Metern Höhe. Das beeinflusst aber letztlich nicht den Dampfsättigungsdruck des volatilen Anästhetikums. Soweit schon mal so gut, richtig?
Mhm.
Also ich glaube, die Fragen, die man sich bei dem Ganzen ja stellen muss, ist im Prinzip, ändert der Druck außen was an dem Druck, also der niedrige Druck außen was an dem Druck, der in dem Vapor ist? Das ist ja die Frage Nummer eins, würde ich jetzt mal sagen. Dann muss man sich die Frage stellen, wir mischen, sag mal, es würde nichts dran ändern, dann mischen wir Volumenprozent zu.
Mhm.
Und solange das der Fall ist, sollte das ja auch dann konstant bleiben, auch dann ist praktisch der Partialdruck des Gases numerisch gesprochen nicht anteilig ja auch ein geringerer, also wie der geringere Partialdruck der Luft, die dort oben herrscht.
Genau.
Und wenn diese Annahme erstmal korrekt ist, dann und jetzt die Temperatur und sonst alles, dann müsste ich ihn ja da oben genauso betreiben können, wie ich ihn hier am Boden betreibe, sofern er eben das schafft, dass sich an den Druckbedingungen im Vapor jetzt nichts signifikant ändert.
Stimmt, genau so ist es. Also solange die Bedingungen im Vapor proportional sind zu den Bedingungen außerhalb des Vapors, also du verschiebst ja dein gesamtes Narkosegerät auf 8.500 Meter Höhe und dann sind 2% immer noch 2%, auch wenn dein Partialdruck eben nur noch ein Bruchteil von dem ist, was du da ja auf Meereshöhe eben brauchen würdest. Aber der Partialdruck ist halt niedriger. Das heißt, wenn du netto die gleiche Anzahl Moleküle haben möchtest, dann brauchst du halt mehr. Aber 2% sind 2%. Ja, was passiert mit deinem Vapor in Schwerelosigkeit, in der Abwärtsparabel?
Unter Umständen halt eben genau das gleiche Problem, wie wenn ich ihn kippen würde, weil sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Ganze so durchmischt da drin, dass eben halt nicht das dichtere Teil, also das flüssige Sevofluran unten ist, sondern es kann halt eben nach oben sein. Das ist auch, glaube ich, ein riesiges Problem bei Raketen, die ihren Treibstoff dann irgendwann an der richtigen Stelle haben wollen. Also da gibt es irgendwie diverse Untersuchungen von. Und dann haben wir also wieder das Problem, dass wir unter Umständen zu hohe Abgabe haben von Sevofluran, um es kurz zu machen.
Okay, also was ist deine Lösung, dein Vorschlag, wie du in der Schwerelosigkeit Narkose machst mit einem volatilen Anästhetikum?
Mit einer Zentrifuge.
Ja?
Kleine Zentrifuge? Ja, ihr lacht. Aber dann kannst du halt eine kleine Schwerkraft herstellen. Also wahrscheinlich gibt es elegantere Lösungen.
Ja.
Oder du machst halt, letztendlich müsste doch vielleicht auch dieses zweite Konzept, was ich vorgestellt habe,
die war funktionieren,
wenn ich halt, gehen, ja. Ja, oder die Zentrifuge.
Ja, Zentrifuge finde ich cooler. Ja. Oder es geht halt nur in der Aufwärtsparabel.
Ja, ja gut. Dann machen wir halt kurz ein bisschen, machen wir keinen Frischgasfluss. Du machst einfach den Frischgasfluss so klein wie möglich und nutzt halt das, was drin ist.
Genau, das ist dann ein Variable.
Das wird ja nicht so schnell wegmetabolisiert.
Das ist so eine variable Flussnarkose. Abwärts Low Flow und aufwärts mit einem High Flow.
Bei aufwärts unten am unteren Ende der Parabel hast du ja auch noch das Problem, dass du dann nochmal höhere G-Kräfte hast.
Ja, an dieser Stelle die Buchempfehlung Die Enden der Parabel von Thomas Pynchon. Wenn man wieder zu viel Zeit um die Weihnachtsferien hat. Klassiker.
Wie heißt das Buch?
Die Enden der Parabel. Ist ein völlig absurdes Buch, aber irgendwie völlig abgefahren.
Okay, aber wir haben jetzt keinen Patienten dabei, der in der Druckkammer von sich von seinem Tauchunfall erholt, oder?
Und das können wir
natürlich. Wenn wäre es ja einfach nur das Pendant dazu.
Ja, ich meine, also wir fliegen ja gerade über den Mount Everest in die Druckkammer. Das können wir natürlich, also wir können das ja auch nochmal einfach direkt so formulieren und sagen, was passiert in der Druckkammer bei umgekehrten Verhältnissen, also bei einem höheren atmosphärischen Druck. Was passiert dann?
Genau das Gegenteil, in Anführungsstrichen. Also genau das Gegenteil zum niedrigeren Druck. Wenn wir jetzt wieder dabei bleiben, dass der unser Vapor vernünftig arbeitet, dann wird auch der einfach wieder 2% abgeben, was aber dementsprechend dann mehr Sevofluran-Moleküle sind, also von der Grundmasse, aber halt anteilig der gleiche. Mhm. Und möglicherweise oder wahrscheinlich sinkt halt dann die MAG in höheren Drücken.
Ja, genau.
Also das ist ich meine, Miller's Anästhesia sagt das jetzt, ne?
Das ist sozusagen.
Das ist ja bis jetzt man.
Die behaupten das, ja.
Die sind ja bekannt für haltlose Spekulationen.
Deswegen ist jetzt die Take-Home-Message aus der Sache im Prinzip ja, dass man halt schauen muss, wie das Wetter wird und halt dann seine Narkosen im OP anpasst, ob ein Tiefdruckgebiet jetzt kommt.
Also ich mache das ja immer. Also für mich,
du machst das schon länger.
Okay. Deswegen finde ich Outdoor-Uhren sehr wichtig, auch im OP. Und ich bin darauf angewiesen, um eben eine Punktlandung machen zu können, dass ich weiß, wie der Luftdruck in dem Saal ist. Und das ist für mich halt auch relevant, ob ich in so einem septischen Saal arbeite oder nicht. Je nachdem, wie die Luftdruckverhältnisse in der Schleuse sind, passe ich meine Narkose dann natürlich auch drauf an.
Ja. Okay. Fällt uns noch irgendwas ein zu den Vaporen, außer dass es sehr technisch ist und dass es eigentlich nur ungefähr eine Prüfung gibt, in der man das gefragt werden wird?
Also jeder Student wird das bei mir gefragt.
Okay, ja.
Die ich von diesem Fach...
So, mein Freund.
Pass mal auf.
Lass mal den Patienten mal Patient sein und dann stellst du dich so vor den Patienten und sagst, so, du guckst jetzt dieses Ding an und erklärst mir, was ein Vapor ist. Du hast 10 Minuten, wenn das nicht funktioniert.
Tschüss. Hier, auf die andere Seite des Tuchs, bitte.
Setzen 6.
Können wir bei den Grenzfällen noch einmal diskutieren, warum oder was passiert, wenn du ein anderes Narkosemedikament in deinen Vapor füllst?
Du meinst ein anderes Gas dann?
Ja, oder Gas ist es ja. Ja, genau.
Ja, Entschuldigung, ein anderes inhalatives Anästhetikum, Entschuldigung. Aber ein Narkosemedikament war mindestens genauso.
Ja. Zum Beispiel Propofol.
Es gibt wahrscheinlich ist es so, die Rauchmaschinen erfunden wurden, also die Nebelmaschine.
letztlich
ist halt einfach alles falsch
gereicht. Genau, es wird dazu führen, dass man entweder massiv unter- oder massiv überdosiert, weil eben, wie Ralf schon gesagt hat, die Geräte so geeicht sind, dass sie die entsprechende Splitting-Ratio auf die verschiedenen volatilen Anästhetika anwenden. Und wenn man jetzt statt Desfluran, wenn man jetzt statt Sevofluran, Isofluran reinfüllt, dann würde man eben eine völlig falsche Konzentration hinterher erreichen. Und deswegen haben ja auch viele dieser Systeme oder alle diese Systeme, die wir so benutzen, ein Sicherheitsfeature, dass man entsprechend die anderen Flaschen gar nicht erst aufstecken kann. Also man kriegt gar nicht das Isofluoran in den Sevofluoran-Verdampfer rein, außer mit roher Gewalt. Aber das möchte man jetzt keinem unterstellen.
Ja. Fallen uns sonst noch Grenzfälle ein? Nee, ne? Ich glaube, das haben wir.
Was passiert, wenn er fast leer ist? Aber ich glaube, solange im Rahmen seiner Bereiche ist, wird das auch alles gleich bleiben. Nö, ich glaube, das ist wenig.
Ja, damit haben wir.
Was noch interessant ist, ist, was passiert, wenn man anderes Frischgas benutzt. Oder?
Ein anderes Trägergas.
Sauerstoff.
Anderes Trägergas, genau.
Zum Beispiel Schwefelhexafluorid.
Ja, ich wollte sagen, wie häufig hast du das schon gemacht im klinischen Alltag?
Na, wie oft bist du denn schon in deinem Parabelflug über den Mount Everest geflogen?
Ich meine, das ist ein Klassiker.
Ich eher machen, als dass ich jetzt sage, so, jetzt machen wir heute einfach mal kurz Schwefelsäure als Frischgas. Also, das ist zumindest mein Ziel, dass ich da lieber einmal über den Mount Everest fliege, anstatt dass ich nehme, ja gut, jetzt heute...
Na gut, wo das ja tatsächlich relevant ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Lachgas mit benutzt. Da hat man ja schon eine relevante Änderung.
Nämlich wie?
Ja, also der Markt ändert sich aber nicht wegen den physikochemischen Eigenschaften vom Lachgas.
Was passiert, wenn man den Sevofluoran und den Desfluoran-Vapor gleichzeitig aufmacht, was bei den meisten Geräten technisch gar nicht geht?
Das war jetzt meine Antwort, es geht nicht.
Ja, aber du könntest ja mal Desfluoran auf 6% in Steady State hoch ventilieren, dann den schnell auf 0 drehen und dann den Sevofluoran-Vapor aufmachen.
Das kannst du ja machen. Dann kann unter Umständen, glaube ich, also die Narkosegasmessung wird dann unter Umständen ein bisschen durcheinander kommen.
Ja.
Wobei sie, glaube ich, eigentlich beides parallel, also zumindest hat sie Anzeigen dafür, sagen wir es mal so. Ja. Wird sich der MAC addieren,
so das vom klinischen her. Wollte. Genau, darauf wollte ich hinaus.
Okay, ja, und natürlich addieren sich auch die Nebenwirkungen unter Umständen.
Ja.
Also du hast dann sozusagen einen Scheißgeruch und Bronchokonstriktion und eine Tachykardie und eine Hypotonie.
Und die schlechte Steuerbarkeit.
Instant Klimawandel.
Ja. Du hörst sofort die Bäume sofort umfallen.
Sofortiges Artensterben.
Na gut, ich wollte jetzt nochmal drauf zurück, wenn wir jetzt ein anderes Trägergas nehmen. Ja? Also mal angenommen, wir würden jetzt nur rein hypothetisch während unseres Parabelflugs über den Mount Everest in der Tauchdruckkammer, die wir ja auch zufällig an Bord haben.
Ja, stimmt. Wir transportieren
im Rahmen
Taucher. Sehr gut.
Ja, selbstverständlich. Der war in dem berühmten Everester Bergsee, war der tauchen. Ja. Jedenfalls transportieren wir den und aus irgendeinem Grund finden wir es lustig, wenn er jetzt mit 100% Lachgas statt mit 100% Sauerstoff beatmet wird.
Einfach weil das die Stimmung,
weil das die Stimmung hebt.
Ja.
Und das machen wir jetzt einfach mal hypothetisch und beatmen, wie gesagt, jetzt plötzlich mit 100% Lachgas. Das Ganze fließt also jetzt durch unseren Vaporizer, also durch unseren Verdampfer durch. Und jetzt muss man sich ja vor Augen führen, dass Lachgas ja deutlich löslicher ist als Sauerstoff in Flüssigkeiten und sich also freundlich in der Sevofluoranmasse in der Flüssigkeit jetzt auflöst. Und dadurch steht natürlich dann auch weniger Lachgas zur Verfügung, was das Ganze weiter rauswaschen kann, wenn man so möchte. Und dadurch hat man in der Anfangszeit, wenn man jetzt damit angefangen hat, also wenn der Patient noch nicht verstorben ist in der Zwischenzeit, dann entsteht da ein Gleichgewichtszustand. Ja? Also nach einer gewissen Weile ist also die Flüssigkeit gesättigt mit Lachgas. Und in der Zwischenzeit sinkt aber der Ausfluss. Also die Konzentration, die dann hinten bei rauskommt, ist natürlich niedriger, weil halt auch weniger Frischgas zur Verfügung steht, weil sich vieles eben in der Flüssigkeit gelöst hat. Und sobald sich das dann ausgeglichen hat und die Flüssigkeit vollständig gesättigt ist mit Lachgas, steigt auch der Ausfluss wieder an. Und das Ganze erreicht dann so
einen... Tot.
Ja, der ist dann tot, aber zumindest erreicht es dann einen gewissen Steady State. Das heißt, man könnte dann theoretisch natürlich auch mit dem Lachgas weitermachen. Aber das ist natürlich relevant, wenn man jetzt geringere Mengen Lachgas nimmt, muss man sich vor Augen führen, dass zumindest kurzfristig der Aus, der Output, also das, was hinten bei rauskommt, die Konzentration abnimmt. Wobei das natürlich jetzt auch nicht so super relevant ist für unsere klinische Praxis, weil wir es jetzt eher selten bis gar nicht benutzen. Aber ja, trotzdem ist es ja, um das nochmal sich vor Augen zu führen, nicht ganz uninteressant. Ja,
und rein in der Kurse mit Lachgas geht halt auch nicht. Ich glaube, das sollte man sich halt auch merken, weil du dann mehr als, also müsstest über 100% mit Lachgas gehen, damit du überhaupt vom Mag-Wert dahin kommst.
Ja, wir schwenken jetzt so ein bisschen zum Lachgas.
Geschweige denn davon, dass es dann auch eher ein bisschen hypoxisch wird, alles das Ganze.
Ja, und wir.
Aber ansonsten tolles Beispiel, Clemens.
Ja, wir schwenken immer so ein bisschen zum Lachgas und verweisen immer darauf, dass wir damit keine klinischen Erfahrungen machen. Ich würde gerne mit den Kollegen von den Pin-Up-Docs da mal eine Folge drüber machen, weil ich weiß, dass es in deren Krankenhaus durchaus noch genutzt wird. Oder was heißt noch genutzt wird, dass es da genutzt wird. Und das würde ich mir gerne mal von den beiden erklären lassen. Da würde ich mich total freuen. Das ist schon so ein kleines bisschen der Planung. Wir hatten zumindest schon mal ganz kurz Kontakt deswegen. Ja, das müssen wir unbedingt weiterverfolgen. Ansonsten, ihr merkt schon, wir schweifen hier dermaßen hart in Grenzfälle ab und sind auch nicht mehr irgendwie in der Lage, das hier konzentriert weiterzumachen. Ich glaube, das ist der Moment, in dem wir ehrlicherweise erkennen, dass wir mit unserem Latein am Ende sind und die Folge zu einem Abschluss bringen müssen. Das würde ich hiermit einläuten und uns wie immer für die Aufmerksamkeit bedanken, um möglichst positives Feedback bitten, zum Beispiel in den einschlägigen Plattformen, wo man diese Podcasts hier hören kann, zum Beispiel bei iTunes, da ist das am relevantesten, um gefunden zu werden. Man findet uns auf Twitter, man findet Fortbildungspunkte auf unserer Homepage, das geht leider nur 4 Wochen nach Veröffentlichung der Episode, das sind leider die Regeln der Ärzte.
Gott. Nicht weg.
Da können wir nichts dran ändern. Und jetzt ergeben wir drei uns in den wohlverdienten Männerschnupfen mit all seinen Auswüchsen. Lasst euch impfen, lasst euch testen, passt auf euch auf. Die Pandemie ist noch nicht zu Ende und wir müssen alle da irgendwie einigermaßen durchkommen. Damit wir wieder am Mount Everest den Yeti im Parabelflug in seiner Druckkammer mit einem Narkose.
Lachgas umbringen können.
Genau, Dampfgas Gemisch bearbeiten können. Vielen Dank fürs Zuhören. Das macht immer wieder Spaß und ich freue mich über das Feedback, was immer kommt. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Ciao.
Ciao.